Unaussprechlich sind seine Wege, Mehrzahl, also die Wege Gottes, das Thema. Dürfen wir wieder im Namen Jesu beginnen?
Nun doch zuerst ein Präludium, bevor wir an das angesagte Thema herankommen. Und zwar, eine Reihe Geschwister traten so ohne untereinander Kontakt genommen zu haben, an mich heran, mit der gleichen Frage: Wie kommst du, kommen Sie dazu, so gerade mal da in den Raum hineinzustellen? Der Planet Jupiter am Himmel, größter aller Planeten, dem Körper nach, sei das gottgegebene Zeichen am Zifferblatt Gottes für den durch ihn, den Planeten Jupiter, dargestellten Engelfürsten von Deutschland. Wie kommst du dazu? Und da ist gut, da habe ich gesagt, ich gebe keine Antwort. Da brauche ich mindestens 5 bis 6 bis 7 Minuten, um das darzustellen. Es war in den Jahren 36, 37, 38, 39. Als Gott mir schon weitgehend Zusammenhänge gezeigt hat aus der Schrift, in diesen gewaltigen Darstellungen unseres Gottes. Und nun wusste ich erstens, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Psalm 104, Vers so und so. Dann, noch schnell ergänzend, sofort, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Der schnellste Zeiger am Zifferblatt des Chronometers Gottes. Bei Sportanlässen guckt ja der Richter nicht auf den langsamsten Zeiger, sondern auf den schnellsten. Der gibt die kleinsten Differenzen an. Also was gerade jeden Augenblick passiert. Das ist der Mond am Chronometer Gottes. Der geht noch gemächlich. Ne? Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Die Sonne am Himmel weiß gar nichts. Aber weiß die wahrhaftige Sonne etwas? Dass sie um des Weges der Beherrscher der Finsternis willen, Satans willen, von der Bildfläche verschwinden muss, die Sonne. Wie heute Vormittag, das Licht muss der Finsternis weichen. Aber die Weisheit. So. Jetzt halten wir nur fest, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Dann kommt die Weisheit Gottes durch Salomo im Büchlein Prediger. Kapitel 3, alles hat seine bestimmte Zeit. Und dann werden genau 28 Punkte aufgezählt, 14 Doppelpunkte, beginnt, alles hat seine bestimmte Zeit und jedes Vornehmen unter den Himmeln hat seine Zeit. Erstens, geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Prüfen wir, hat der Mond etwas mit geboren werden zu tun? Sehr einfach. Wie steht es denn mit der Monatsregel der Frau? Mit der 7. Periode der Unempfänglichkeit? Mit den 10 mal 28 Tagen, während denen ein Mensch normalerweise im Mutterleib ist von der Zeugung bis zur Geburt. Genau 10 Mondumläufe. Zählst du die Monde, sagt Gott zu Hiob, die sie alle erfüllen, Mensch und Tier. Also beginnt's. Dann nur Kostprobe. Pflanzen hat seine Zeit und das Gepflanzte ausreißen oder ernten hat seine Zeit. Hat der Mond da auch etwas zu sagen? Oder sind wir abergläubisch geworden, ihr Lieben? Verheißung an Josef, sein sind die Triebe der Sonne und die Triebe des Mondes. Wir sind viel zu fromm und merken es nicht. Allem zu glauben, was geschrieben steht. Und nicht, jetzt hätte ich beinahe gesagt, den ganz frommen Predigern, nicht? Anstatt denen. Nicht? Und so geht es weiter und weiter und weiter. Dann kommt der 27. Punkt. Krieg hat seine bestimmte Zeit. Und dann zum Glück der 28. und letzte. Und Frieden hat seine bestimmte Zeit. Aha. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Krieg hat seine bestimmte Zeit. Aha. Mhm. Habe ich mir einfach gemerkt, was passiert. Erstens, in der ganzen Weltpresse und am Radio und in den Blättern der Gläubigen, nein, vorerst, erstens, in den Fachschriften der Astronomen lese ich am 1. September 1939 steht der Mond beim großen Planeten Jupiter am Himmel. Und am 3. September steht er beim Riesenplanet Saturn mit dem Ringsystem. Hab gedacht, gut, also wenn schönes Wetter ist, ein schöner Abend, das gucke ich mir mal an. Der 1. September 1939 kam heran, passierte da etwas. Trat Deutschland in den Krieg. 1. September 1939, auf der Erde. Und am Himmel bezeichnete der Mond, den Gott gemacht hat, zur Bestimmung der bestimmten Dinge, die geschehen, den Jupiter. Dachte ich, das merke ich mir. Und am 3. September erklärte England den Krieg. Da bezeichnet der Mond den Saturn. Habe ich mir auch gemerkt. Jetzt kommt das Gewaltige dazu. Das hat mich dann aufgeweckt. Jetzt in aller der ganzen Weltpresse, Radio und auch jetzt in frommen Blättern. Ein Fanal am Himmel während der nächsten Jahre, nämlich die große Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn. Ein dreifaches Hin und Her, sich gegenseitig überholen und dann weiterziehen wieder. So. Aha, habt ihr schon etwas gemerkt? Ne? Ausgerechnet zwischen den beiden größten Planeten, Jupiter und Saturn, die der Mond bezeichnet hat am Himmel als auf der Erde, der Zweite Weltkrieg begann, und zwar genau mit den zwei Nationen, großen Nationen, die zum Krieg gegeneinander antraten, dass jetzt am Himmel genau zwischen diesen beiden größten Planeten eine Darstellung erfolge, ja, die man empfehle zu beachten und weiter zu verfolgen. Das habe ich dann genau getan. Und siehe da, da konnte ich meinem Freund Adolf Heller und Ludwig Senn gelegentlich sagen, also, so sieht es am Himmel aus, und da weiß man, wie es weitergeht, und so sieht es auf der Erde aus, und bis jetzt stimmt alles. Ich persönlich war die Ängstlichkeit selbst, bitte, das dürft ihr wissen. Ich habe immer so gemacht, so gemacht. Hinterher stand ich da als der ungläubige Thomas. Dann waren die Übereinstimmungen noch gewaltiger, als ich wagte zu denken, zu denken. Also, ich darf nur. So, Jupiter ist der Schnellere, ungefähr so war das. Saturn, der Langsamere, wird von Jupiter überholt. So. Saturn kehrt um, Jupiter auf, Jupiter überholt den zum zweiten Mal, Saturn kehrt wieder um und Jupiter überholt ihn zum dritten Mal. Jupiter steigt immer höher, erreicht den Höhepunkt am Himmel, bevor er wieder niedersinkt, nicht? Und der Höhepunkt, bevor es wieder unmerklich, aber langsam wieder abwärts ging, war auf der Erde Stalingrad in Russland und El Alamein in Afrika. Dann dachte ich, ja, also. Und als nun Jupiter im steilsten Abstieg war, genau, so. Zeitungsnotiz, Naturkatastrophe auf dem Jupiter. Das war im Februar, März 1945. Und auf der Erde war das auch eine Naturkatastrophe in Deutschland. Was sollen wir hierzu sagen, Geschwister? Mal stille werden und staunen. Also Jupiter. Und dann Saturn. Saturn ist ja der mit dem Ringsystem. Ne? England um das ganze Erdenrund kommen wird. Ne? Und wie heißt dann der sechste Wochentag in England? Saturday, der Tag Saturns, und wir leben ja heute im sechsten Gottestag, im sechsten Jahrtausend, ganz am Ende. Ja, ich habe da 5 bis 7 Minuten reserviert, dann gestattet ihr mir, der Schweizer würde sagen, um euren Wundersitz zu stillen, nicht? Haben die deutschen Geschwister auch verstanden, was das heißt? Nicht? Wundersitz? Ja. Gut, also. Wie heißt denn das bei euch in Deutschland? Wenn die Frauen so neugierig, ja, die Neugierde zu stillen. So. Also, da merkte ich während des Zweiten Weltkrieges, da war eben alles ganz gewaltig auffallend, was, wichtig, ich wollte nichts wissen als, erstens, was bezeugt unser Gotteswort? Erste Realität. Zweitens, was geschieht am Sternhimmel? Tatsache, nur. Drittens, was geschieht auf der Erde? Sind das Tatsachen? 3. Und die 3 bilden einen Dreiklang, und die stimmen von Gott aus gesehen genau überein. Natürlich wieder, was am Zifferblatt dargestellt wurde, zuerst in der unsichtbaren Welt die Kämpfe, die Auseinandersetzungen und dann auf der Erde die letzte Folge. Noch schnell ein Beispiel. Sonnenfinsternisse habe ich gemerkt, dass das, was da an einem bestimmten Punkt, die Astronomen machen ja Pläne, wie sich eine Sonnenfinsternis auf der Erdoberfläche erstreckt, da ist ein Punkt, Ende bei Sonnenuntergang, da geht die zusätzliche Verfinsterung über in die normale Nachtperiode. Da habe ich gemerkt, was da dargestellt ist, an dem Erdpunkt. Und am Himmel jetzt die Sonnenfinsternis stattfindet, sagen wir heute, beispielsweise, habe ich gelernt, das, was hier dargestellt wird, ereignet sich auf der Erde ein halbes Jahr später, 6 Monate später, weil die Dinge da oben zuerst entschieden werden. Und siehe da, ich habe Stalingrad und El Alamein erwähnt, ich erwähne jetzt nur das große Geschehen gegen das Ende des Zweiten Weltkrieges, die Invasion der Westmächte von England nach der Normandie nach Frankreich. Wenn ich das skizzieren darf, ihr könnt das sehen, also hier England, da der Kanal und da dann Nordfrankreich, die Normandie. Ne? So. Genau das, die Zeichnung von diesem Gebiet der Verfinsterung, Sonnenverfinsterung, wie sich auf der Erde darstellt, genauso Südengland, die Kurve so, und dann genau über den Kanal Normandie und genau die Mittellinie. So. Ein halbes Jahr später, so war es am Himmel abgezeichnet, auf der Erde sich dargestellt, genau so. Ein halbes Jahr später, genau so genau geschehen, dass ich pflege zu sagen, also das scheint mir direkt der Plan von General Eisenhower gewesen zu sein. So. Entsprechend auch so Stalingrad und El Alamein. Nichts zu machen, sind einfach Tatsachen. Und die letzte Tatsache, oder ja, was ich noch sagen wollte, jetzt ganz kurz. Die großen Planeten, soweit ich sehe, das darf ich jetzt auch gerade sagen, jetzt wisst ihr, auf welcher Basis ich mir solche Dinge erlauben darf, auszusprechen. Hier in der Familie der Kinder Gottes. Jupiter, Planet, Zeiger am Chronometer Gottes für den Engelfürsten von Deutschland. Oh. Noch schnell etwas. Jupiter ist der römische Name, der Römer, für den Zeus der Griechen. Eines der sieben Weltwunder war der Riesenaltar in Pergamus. Dem Zeus geweiht, römisch dem Jupiter geweiht. Ich weiß nicht mehr, welcher deutsche Kaiser den aufgekauft hat, dieses Weltbund, und was damit gemacht hat. Hat sorgfältig abbrechen lassen und nach hundert Eisenbahnladungen nach Berlin transportieren lassen. Und in Ost-Berlin auf einer Insel wurde der sorgfältig wieder aufgebaut. Ein Altar dem Jupiter geweiht, Pergamus. Sonderbare, ja bitte? Was? Nein. War das unter dem ersten deutschen Kaiser? Wahrscheinlich. Lassen wir das. Aber jetzt interessant. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Die Russen wissen auch, was so ein Ding wert ist. Nicht? Lassen es ihrerseits abbrechen und wieder so und nach Russland spedieren. Und ich staune, ich weiß nicht, etwa 10 Jahre später, also jetzt etwa vor 10 Jahren, ne, bringen die Russen diesen Altar wieder zurück und stellen ihn wieder an dem Ort auf in Berlin, wo er schon eine Zeit lang gestanden hat. Wisst ihr, was das heißt? Das ging den Russen mit diesem Altar des Jupiter ähnlich, wie es den Philistern gegangen ist, als die Bundeslade bei ihnen war. Hat es da irgendwie gespuckt in Philister? Ne? Aha, da melden sich die Götter. Ne? Aha. Die Russen konnten das nicht aushalten. Da sind Dinge passiert, die, also schleunigst zurück mit dem Altar, wo er herkommt. Ne? Eigenartige Dinge. So. Saturn für England. Dann geht es weiter. Der rote Planet am Himmel heißt Mars. Das war bei den Griechen der Kriegsgott. Und ich durfte erkennen, der rote Planet am Himmel Mars ist das Sternzeichen für den Engelfürsten von Russland. Haben die übrigens auch einen roten Stern in ihrem Wappen? Zuerst der nächste kleine Planet, Merkur, bei den Römern, Hermes bei den Griechen, ist das Zeichen für das Völklein, das dem Herrn Jesus, das Gott am nächsten steht. Wie heißt das? Israel. Merkur. Liebe Geschwister, wenn ihr wüsstet, was alles in unserem Alten und Neuen Testament steht, ne? Dass einmal als Paulus und Barnabas ein Wunder getan hatten, die Zeuspriester da kamen und meldeten, die Götter sind auf die Erde gekommen und nannten den stattlichen Barnabas, das ist Zeus, und den kleinen, beweglichen Paulus nannten sie Hermes Merkur. So. Warum Merkur? Weil er das Wort führte. Stimmt das? Paulus ist der Wortführer. das Wort Gottes zu vollenden. Seht, das sind Dinge, dieses Büchlein hier in Niedrigkeit, Wort Gottes, stimmt genau, gibt Zeugnis von der herrlichen Gottesschrift am Chronometer Gottes, in der Bibliothek der Herrlichkeit Gottes. Weiter, ja. Dann kommt der zweitnächste Planet, das ist die Venus. Venus war bei den Griechen das, die Darstellung der Liebe, die Venus. Und Aphrodite bei den Griechen, Venus bei den Römern. So. Venus übertrifft den größten der Planeten, Jupiter, um das Achtfache. Die Sonne stellt Jesus Christus dar, den Sohn Gottes, als Beherrscher des Lichtes. Wo Christus herrscht, ist Finsternis unmöglich. Aber als Sohn der Liebe kommt er auch mitten in die Finsternis der Welt? Ist er dargestellt durch den hell leuchtenden Morgenstern, also die Venus? Venus stellt Jesus Christus und sein Volk dar, das ihm gehört hat. Wir, uns. Als Sohn der Liebe, der in die Finsternis der Welt gekommen ist, so ein helles Licht leuchten lässt für die, die das beachten. Also, Sonne, Merkur, Israel, am nächsten um die Sonne herum. Zweiter Kreis, Venus. Also, zwischen welche zwei Darsteller, Zeiger Gottes, hat Gott den Merkur gestellt? Zwischen Christus als Herrscher des Lichtes, Zentrum, und Jesus Christus als Sohn der Liebe Gottes lässt Gott Israel wandern. Stimmt's? Und es kommt unsere arme Erde. Zum Glück haben wir auf der einen Seite sonnenwärts Merkur und Venus so, als Begleiter. Aber leider, der nächste Kreis wird beherrscht vom Mars. Stimmt das auch auf unserer Erde? Ist unsere Menschheitsgeschichte von Anfang eine Kriegsgeschichte. Aber befasst sich die Liebe Gottes durch Jesus Christus auch mit unserer Erde in besonderer Weise. Ja. Nach dem Mars kommt der Jupiter, haben wir gehört, und dann der Saturn und dann so und so und so. Und das Letzte ist, sind aber leider schon eine Viertelstunde, 20 Minuten vergangen. Aber wenn schon, liebe Geschwister, haben jetzt sowieso eine Ausnahmeversammlung bei Regenwetter. Nicht? Als auf der Erde die USA in den Krieg traten, die hatten eben beschlossen, diesen blöden Europäern und da diesen Nationen, da, denen liefern wir nicht mal mehr Waffen überhaupt. Was passiert? In einer der nächsten Nächte nach dieser Beschlussfassung wird die ganze USA-Flotte auf Hawaii, den Inseln, zerstört durch die Japaner. Ja. Jetzt sind sie selber über Nacht im Krieg. Natürlich gegen die Zentralmächte, gegen Deutschland, Italien. Ja. Ja. USA, da fällt mir auf, dass da langsam, aber sicher, sehr langsam, der Planet Uranus herangetreten ist. Da, bei denen, die da unten Krieg führen. Uranus. Dann habe ich mir das einfach wieder gemerkt. Dann kam ja in den Sinn, halt. Die USA sind ja nicht eine Nation, die schon wie England, ja 1000 Jahre her und so weiter. Ich gucke nach in den chronologischen Berichten oder Tabellen. USA gegründet, ich weiß nicht mehr genau, sagen wir mal 1780, dort herum. In dem Jahr, da die ersten 13 Staaten, war noch kein USA gegründet, 13 Staaten haben in dem Jahr einen Freundschaftsbund geschlossen, als der Astronome Herschel den Uranus am Himmel entdeckte. Uranus heißt ja auf Deutsch überhaupt Himmel. Uranus, griechisch, deutsch, Himmel. Ja. Herschel entdeckte in dem Jahre, sagen wir mal 1779, glaube ich, den Uranus, den Planeten Uranus am Himmel. Und auf der Erde Freundschaftsbund zwischen 13 kommenden Staaten. Es vergehen 7 oder 8 Jahre. Jetzt wird die USA mit 13 Grundstaaten konstituiert, gegründet. Die USA. Was passiert in diesem Jahr? Ein Chemiker entdeckt das Element Uran. Oh. Nichts zu machen. Alles Tatsachen. Uranus, Himmel. Was steht denn in der, oder was sind denn für Zeichen da in der Staatsflagge der USA? Da waren, sagen wir mal, vor 25 Jahren 48 Staaten. Dargestellt durch 48 weiße Sterne. Die Sterne, die du sahst, bedeuten Engel. Dachte 48, 4 mal 12, schön. 7 mal 7, 49, wäre noch schöner. Jawohl, da wurde Alaska zum 49. Staat erklärt, sofort 49 weißer Stern in die Flagge. Dachte ich, ja. 50 wäre noch schöner. Das wäre so gerade ein Hall- und Jubeljahr-Sache. Hat tatsächlich noch nach 2, 3 Jahren 50. Staat der USA, 50. weißer Stern, ausgerechnet die Hawaii-Inseln, mitten im stillen Ozean, dem Pazifik, dem friedlichen Ozean. Das Ferienparadies der Plutokraten. Und da 1930 wurde noch der Planet Pluto entdeckt. Plutokraten. Ihr Lieben, und so könnten wir weiterfahren. Ich schließe jetzt mit der Frage. Welches Geschehen hat das Ende des Zweiten Weltkrieges augenblicklich besiegelt? Die Uranbombe, die die USA in Japan niedergeworfen haben. Stimmt's? Uranus, Uran. Uranium und Uranus und USA. Die Himmel. Japan im Osten, aufgehende Sonne. In Jerusalem wehte bis jetzt der Halbmond, seit 48 wieder der Davidstern. Und im östlichen Westen der ganze Sternhimmel. Gott hat Sonne, Mond und Sterne, das ganze Heer der Himmel, allen Nationen zugeteilt. Ist auch nicht machen. Damit schließen wir jetzt diesen kurzen Blick, Überblick in wunderbare Dinge, von die auch kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, keines Menschenherz kommen können, ohne, auf welchem Wege jetzt? Das sind wir am Wege. Ne? Des Glaubens, nicht nur an, sondern im Worte der Wahrheit unseres Gottes. Jetzt Wege Gottes. Da müssen wir gleich uns erinnern lassen, Sprüche 3, Vers 6. Haben wir schon einige Male gehört. Feines Eröffnungswort. Vers 5. Vertraue dem Herrn, Jehova, mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Umso mehr als der Verstand ist abhängig vom normalen Geschehen des Blutkreislaufs im Gehirn, das ist der Verstand. Während der Geist ist was ganz anderes, Geist. Was wir früher bezeichnet haben, leider ist der Mensch geisteskrank geworden. Er ist nicht geisteskrank geworden, sondern am Verstande krank. Paulus, wenn ich in Zungen bete, dann betet mein Geist und rede Geheimnisse mit Gott. Aber mein Verstand ist ausgeschalten. Ist klar. Hier nicht stehen bleiben und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen, meinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Wenn Gott meine Pfade gerade machen muss, wie waren sie denn vorher? Komm, also ein paar, ich kann erschrecken. Herr, oh, wo bin ich wieder gelandet? Was mit mir passiert wieder? Bitte, sofort, Herr, hier bin ich, so wie ich bin, kein bisschen besser. Gnade, dass ich so, wie ich bin, zu dir kommen kann. Und schon haben wir innerlich die Quittung. Zwischen mir und dem Herrn ist alles in bester Ordnung. Und in der Praxis kann man das dann auch noch erleben, dass er treu ist. Ich darf so sagen, Gott geht viele Wege mit seinen Geschöpfen. Besser, Gott geht alle Wege mit seinen Geschöpfen. Während Geschöpfe viele eigene Wege gehen, geht er immer mit. Deshalb können wir ihn immer erkennen, auch auf unseren krummen Wegen, augenblicklich. Psalm 25, Vers 4. Psalm 25, Vers 4. Deine Wege, Jehova, tue mir kund. Deine Pfade lehre mich. Wege, das sind die großen Straßen, Verkehrslinien, die Pfade, Einzelwege. Deine Pfade lehre mich. Dann haben wir ein feines Wort. Habe die Bibelstelle gerade nicht dazu, ihr kennt es aber. Gott hat Mose seine Wege wissen lassen. Und uns erst recht heute. Psalm 145, Vers 17. Jehova ist gerecht in allen seinen Wegen und gütig in allen seinen Taten. Bitte. Da ist er aber der Einzige mit Christus. Alle Wege aller Geschöpfe können hier nicht antreten. Weder gerecht noch gütig. Nur er allein. Und wunderbar, wir dürfen es mit ihm direkt alle Zeit zu tun haben. In diesem Psalm 145 haben wir ja die wunderbaren Worte, Vers 9. Jehova ist gut gegen alle und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Aber bitte nur er, heilige Engel nicht, dämonische Engel sowieso nicht, ne? Fromme Menschen auch nicht und gottlose Menschen auch nicht. Es werden dich loben, Jehova, alle deine Werke und deine Frommen dich preisen. Da kommen alle Werke noch vor den Frommen. Ne? So könnten wir weiterfahren. Hebräer 3, Vers 10. Ah, jetzt das wichtige Wort, nicht Jesaja 55. Da wissen wir schon, was da steht. Jesaja 55. Vers, nehmen wir Vers 7, ein Wort, das wir fast nicht so nehmen können. Da sagt Gott zum Gesetzlosen, Einzahl, der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken, die Wege der Gedanken. Vor Gott sind das, was wir da in den Gedankengängen vollziehen, sind das reale Wege, die wir da drin gehen und Werke, die wir da drin vollbringen oder unterlassen, was wir tun sollten. Und gerade bei einem solchen Einladungswort an den Gesetzlosen und den Mann des Frevels fährt Gott weiter. Er kehre um zu Jehova, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Wer ist hier angeredet? Der Gesetzlose und der Mann des Frevels. Und jetzt hat der Geist Gottes schon unsere frommen Gedanken erforscht und fährt weiter. Denn meine Gedanken sind nicht eure, er spricht da zu seinem Volk, frommen Gedanken. Und meine Wege und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie die Himmel höher sind als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. In welcher Richtung also sind die Gedanken unseres Gottes immer überragend höher als alle unsere frommen Gedanken? In welcher Richtung? In Richtung Barmherzigkeit und Vergebung. Da können wir nicht groß genug denken, aber nur von einem, von unserem Gott und Vater. Und dann reicht es immer noch nicht an das heran, wie es wirklich aussieht im Herzen unseres Gottes. Jetzt Hebräer 3, Vers 10. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht Israels durch die Wüste und sprach, alle Zeit gehen sie irre, aber bitte nicht in der Wüste herum, hat Gott sie ja geführt durch Mose. Alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Aha. Man kann also nicht nur irre gehen nach außen. Auf das achten wir. Und achten besonders bei anderen, wie die sich alle verirren. Alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Aber sie haben meine Wege nicht erkannt. Wäre es gut, liebe Geschwister, wenn wir wenigstens seine Wege langsam, aber sicher einigermaßen erkennen könnten. Dann gehen wir nicht mehr irre in den Überlegungen und den Entwürfen unserer Herzen. 1. Könige 8, Vers 39, zweiter Zeuge, der das bestätigt. 1. Könige 8, 39. Wunderbares Gebet Salomos anlässlich der Einweihung des wunderbaren Tempels. Vers 39. Da betet einer, oder Salomo, wenn einer wegen der Plage seines Herzens seine Hände ausbreitet gegen dieses Haus hin, so tut Salomo wie folgt Fürbitte für den Betreffenden zuvor. So höre du in den Himmeln, der Stätte deiner Wohnung, und vergib und tue und gib einem jeden nach allen seinen Wegen. Jetzt denken wir, aha, also doch nach den Wegen, ne? Nach außen. Nein. Vergib und tue einem jeden nach allen seinen Wegen, so wie du sein Herz kennst. Wieder nur die Wege des Herzens. Denn unser Gott und Christus erklären, oder der Geist und das Wort erklären, in Bezug auf Gott und seinen Sohn, er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Na, wie will er dann noch richten und recht sprechen? Antwort: Er richtet und spricht nur so recht, wie er unsere Herzen kennt. Warum? Weil wir nur da drin wollen können, was wir wollen, Entscheidungen treffen, wie wir wollen. Nur da drin. Da drin herrscht vollkommene Willensfreiheit. Und da drin können wir alles tun und lassen, was wir nach außen tun und lassen können. Im Gegenteil, da drin können wir noch mehr. Ich bin jetzt im Augenblick in Zürich, in unserem Wohnzimmer und habe mich eben aufs Sofa gesetzt. Ist das da drin möglich? Nach außen nicht. Angenommen, aus irgendeinem Grund hätte ich das jetzt vollzogen. Dann habe ich vor Gott diesen Weg getan. Ob ich äußerlich in Arosa bin oder in England, interessiert Gott gar nicht. Warum? Alles, was jetzt von dem, was da drin entschieden wird, gewollt wird, hat Gott alles erforscht und sich dann erlaubt, nur ausnahmsweise Dinge, die da drin entschieden und zum Willensentschluss geworden sind, zur Durchführung zu genehmigen. Die meisten Gräueltaten, die da drin kriechen mit Ottern gezüchtet und Schlangengewimmel, hat Gott zum Glück nicht zur Ausführung genehmigt. Aber getan sind sie da drin. Vor Gott bin ich schuldig geworden, kein Engel weiß darum und kein Mensch weiß darum. Gott beurteilt nur so, wie er die Wege und die Taten und Unterlassungen unseres Herzens kennt. Alles andere hat er ja zu einem Bestandteil seines Ratschlusses gemacht. Samt dem ersten und zweiten und möglichen dritten Weltkrieg. Muss er da noch gucken? Muss er da noch hören? Muss er noch sehen, was am Tatort geschieht? Muss er noch sehen, was in den Akten geschrieben steht? Muss er noch hören, was die Zeugen aussagen? Ja, Engel und Menschen wissen das, Geschöpfe.
Hela, der dreifache Wille Gottes.
Danke.
Und die Entwürfe des Herzens. Ja.
Ich sage gar nicht, wie viele Kassetten nur unter dem Thema vorhanden sind. Ne? So. Weiter. Bestätigung durch den Apostel Paulus, 1. Korinther 4, Vers 5. Denn ich bin mir selbst nichts bewusst. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Ja. So urteilet ihr nun nicht etwas vor der Zeit, nämlich bis der Herr kommt. Also ist jede Be- oder gar Verurteilung, bevor der Herr gekommen ist, was? Eine eigene Verurteilung. Womit du den anderen verurteilst, verdammst du dich selber, ein verschärftes Wort. Denn du, worin du den anderen verurteilst, tust dasselbe, nicht nach außen, aber da drin. Nichts zu machen. So urteilet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen, wenn sich nicht vorher schon ins Licht gestellt worden ist, ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Was passiert dann? Wunderbar. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Wenn dann alles bereinigt ist, dann kommt bei jedem von uns, bekommt jeder noch ein Lob. Und da sind wir dann erstaunt, dass gerade die Elenden und die Schwachen und die Glieder am Leib des Christus, ja, genau die, ein noch viel wunderbareres Lob bekommen, als wir Starken im Glauben. Von uns Starken heißt es nicht, die sind nötig, sondern die in unserer Beurteilung die schwachen Glieder zu sein scheinen, gerade die sind nötig, schreibt Paulus. Gerade die sind nötig. Weiter. Römer 2, Vers 16. 2, 16. an dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesum Christum, bitte. Unter Gesetz wird gerichtet nach dem, was man sieht und hört. Ne? Ganz klar, bis auf den Buchstaben. Engel und Menschen. Nach irdischen Gesetzen, Rechtsgesetzen, unter den Nationen, unter Menschen und bei Engeln ohnehin. Weiter. Jetzt sind wir so weit, dass wir an Römer 11, Vers 33 als mit einem ersten Anlauf herantreten können. Römer 11, 33. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis des Wissens Gottes. Nicht Erkenntnis hier bei Gerichten. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Das heißt jetzt zusammen, wie unausforschlich und unausspürbar sind seine Gerichte. Wege. Da geht er viele Wege. Aber warum bricht er aus in den Jubelruf, o Tiefe des Reichtums? Ich hätte gesagt, o Höhe des Reichtums. Warum? Weil im Psalm 36 geschrieben steht, Psalm 36, deine Gerechtigkeit ist gleich Bergen Gottes. Gerechtigkeit. Senk bei der Gerechtigkeit. Oben, oben in die tiefsten Tiefen. Gleich Bergen Gottes. Und jetzt, deine Gerichte sind eine große Tiefe. Bergkuppen, Höhen. Gerechtigkeiten Gottes darstellen. Und die Tiefen, die Gerichte Gottes. Aha. O Tiefe des Reichtums, wo bewegt sich Paulus? In den Tiefen der Gerichte Gottes. Und was lesen wir da in einem Atemzug, in einem Vers 6? Deine Gerichte sind eine große Tiefe. Menschen und Vieh rettest du. Auf welchem Wege, wenn es nicht anders geht? Auf dem Wege tiefster unbarmherzig erscheinender Gerichte rettet er Menschen und Vieh. Also alles, alles wieder, was Paulus nun hier in Römer 11 schreiben darf, o Tiefe des Reichtums. Wie unausforschlich sind seine Gerichte. Warum? Sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis Gottes, Gnosis. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und auch unausspürbar seine Wege. Und jetzt wieder die Frage, in welcher Richtung sind die Gerichtswege und die Gerichte und die Wege unausforschlich, unausspürbar? Genau wieder in der Richtung, je tiefer, unheimlicher, unbarmherziger Gerichte, die Gott genehmigt hat, zur Durchführung kommen, sich darstellen, umso wunderbarer ist das Ziel, das Gott gerade mit den Betroffenen erreichen wird. Ist uns das zu fromm? Oder sind das Gedanken, die eben Gedanken Gottes sind, die ein bisschen höher sind als unsere frommen Gedanken? Wenigstens eine Trompete, eine Posaune. Geziemen. So. Dazu passt 1. Korinther 12, 31. Letztes Wort der herrlichen Zeugnisse über Gnadengaben und Geistesgaben. Eben hat Paulus noch geschrieben, und bitte, wenn schon, dann eifert um die größeren Gnadengaben. Und fährt weiter, und einen Weg zeige ich euch, der erst mit dem Überragenden übereinstimmt. So übersetzt Bruder Knoch tadellos. Einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden übereinstimmt. Die Wege Gottes mit Gnadengaben und Geistesgaben sind wunderbar. Im Heiligtum, aber noch nicht im Allerheiligsten. Sind wohlgefällig. Dem vollkommenen Willen Gottes erst entspricht 1. Korinther 13. Die Liebe, Gott ist die Liebe, rechnet Böses nicht zu. Da kommt die ganze Gerechtigkeit der Geschöpfe, je heiliger sie sind, umso mehr, wohin kämen wir, das würde das führen, wenn Böses nicht zugerechnet würde. Das gäbe eine schöne Sache. Zum Glück lässt sich unser Gott nicht im Geringsten beirren, auch wenn die Seinen anderer Meinung sind, anderer Überzeugung sind, anders belehrt worden sind. Erstens, die Liebe rechnet Böses nicht zu, weil sie auf Golgatha mit allem Bösen endgültig abgerechnet hat. Und dann kommt das wunderbare Wort in 2. Korinther 5. Gott war in Christo und versöhnte das Weltall, den Kosmos mit sich selber. Uns, ihnen, ihre Übertretungen nicht zurechnen. Wer sind die ihnen? Alle Geschöpfe im ganzen Weltall. Rechnet unser Gott ihnen nicht zu. Das ist der Weg Gottes, der nach der Beurteilung Gottes mit dem Überragenden übereinstimmt. Mit dem vollkommenen Willen Gottes übereinstimmt. Und ich darf daran erinnern, Weisheit Gottes durch Salomo in den Sprüchen rangiert auf allen Ebenen des guten Willens Gottes, des wohlgefälligen Willens Gottes und gar nicht selten auf der Höhe des überragenden Weges Gottes, der Liebe. Wir beachten unterwegs, Weg ist ja nie Ziel. Solange ich mich unterwegs befinde, bin ich unterwegs und habe ein bestimmtes Ziel. Solange die Schrift von Wegen Gottes spricht, vom Wege Gottes, ist das ein Ziel noch gar nicht erkannt, bezeugt. Das sind andere Aussprüche Gottes, die das tun. Weg ist nie Ziel. Bewegung ist noch nicht Ruhe Gottes. Alle Wege Gottes sind Gerichtswege. Alle. Gegen sich selber auch. Wo beginnt denn das Gericht Gottes? Beim Satan? Am Hause Gottes. Wer ist der Nächste im Hause Gottes? Für den Vater? Der Sohn. Der Sohn. Der ließ sich schon vor Grundlegung der Welt als Lamm schlachten. Von Grundlegung der Welt an. Das Gericht begann ganz real schon mit Grundlegung der Welt. Am Sohne. Gott selber. Wir nehmen das bekannte Wort Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieser eine Weg ist dargestellt, die Liebe Gottes in der Person seines Sohnes, und zwar Gott als Vater und Jesus als Sohn. Niemand kommt zum Vater als nur durch den Sohn. Bemerken wir? Nicht etwa niemand kommt zu Gott. Haben wir gehört schon heute früh. Die riesigen Teilziele die Gott unterwegs kennt und nennt und verkündet, haben wir am wunderbarsten vor uns hingestellt in den Festordnungen unseres Gottes, die er Israel anvertraut hat. Genau das Wegprogramm Gottes mit seiner ganzen Schöpfung darstellen. Das darf ich auch jetzt nur kurz bezeugen. Was nun die Endziele der Wege Gottes betrifft, haben wir ja im Propheten Jesaja 46, Vers 10, der ich aus dem Anfang heraus das Ende verkünde, vor Grundlegung der Welt, dort im Anfang, vor der Schöpfung, waren nur der Vater und der Sohn in Liebe verbunden und eine Herrlichkeit zwischen Vater und Sohn. Und das Ende von allen Wegen wird eine Herrlichkeit und eine Liebesdarstellung sein, die den Anfang noch übertreffen wird. So schreibt auch wieder Salomo. Das, was dem persönlichen Entschluss unseres Gottes und Vaters entspricht, anders genannt, gegenüber dem Ratschluss, wo er die Ratschläge der Herzen zur Durchführung genehmigt hat, Gottes, der Vorsatz Gottes, den er gefasst hat bei sich selbst, ohne irgendeine Rücksicht zu nehmen auf Geschöpfe, ja, Rücksicht zu nehmen als beratende, mitwirkende Kräfte, natürlich auf Rücksicht nehmen in wunderbarster Weise seiner Liebe. Der Vorsatz Gottes, den er gefasst hat bei sich selbst, vor Grundlegung der Welt, besteht nach Epheser 1 darin, eines Tages das ganze Weltall seiner Schöpfung in Christo unter ein Haupt zusammengefasst zu haben, dann ist letzten Endes, kurz vor der Vollendung, das ganze Weltall Leib Christi geworden. Organismus Gottes. Das ist denn der Vorsatz Gottes. Jetzt kommen die wunderbaren Worte in 1. Korinther 15, 24. Aus Gott heraus, durch Gott getragen und in Gott hinein zurück, ist alles geschaffen. Drei Aussprüche, drei Worte in einem Ausspruch Gott.
Weiteres Band leer.